so schönen, sonnigen Sonntag kommt man ja super gerne in den Gottesdienst. Finde ich zumindest mal Sonne motiviert. Steht man schon ganz anders auf. Weiß nicht, ob ihr, wie ich, auch die erste Tasse Kaffee schon in der Sonne getrunken habt heute Morgen. Ob ihr die Gelegenheit dazu hattet. Ja, es ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag, diesen Tag wirklich vor diesem wunderbaren Gott zu begehen und diesen besonderen Augenblick in der Gemeinschaft auch untereinander. Jetzt und später vielleicht auch bei einer Tasse Kaffee noch. Aber ganz gewiss in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott jetzt zu erleben. Er ist da. Es werden wahrscheinlich nicht alle wissen, die heute Morgen hier sind, aber doch, denke ich mal, die meisten, dass eine besondere Woche hinter uns liegt als Gemeinde. Besonders natürlich für diejenigen unter uns, die sich bewusst dem Schwerpunkt dieser vergangenen Woche ausgesetzt und hingegeben haben. Wir hatten eine Fastenwoche. Das erste Mal in dieser Form und auch das erste Mal eine ganze Woche. Als Vorbereitungsteam hatten wir eingeladen, Mut gemacht, diesen für den einen oder anderen ja neuen Weg mitzugehen, sich auf diesen auch für uns als Gemeinde neuen Weg einzulassen. Um was zu erleben, um was zu erreichen, um zu welchem Ziel zu gelangen? Ja, um was geht es und um was ging es? Und um was geht es Gott beim Fasten? Als Vorbereitungsteam hatten wir zwar Vorschläge, aber keine Vorgaben gemacht, wie ein jeder diese Woche gestalten könnte und sollte und möchte. Am Donnerstag, am frohen Leichnamsfeiertag, endete diese siebentägige Fastenzeit und sie endete hier an diesem Ort, wo ihr heute sitzt, haben wir uns getroffen, abends, mit einem besonderen Gottesdienst. Im Rahmen dieses Gottesdienstes hatten wir eine längere Zeit auch des Austausches, wo wir eben genau über ja diese Frage uns ausgetauscht haben. Was hat diese Zeit mit uns gemacht? Wie haben wir diese Zeit erlebt? Haben wir Erfahrungen gemacht? Hat es Spuren in unserem Leben zurückgelassen? Von sehr intensiven, auch emotionalen Momenten bis hin zu einer sehr nüchternen Wahrnehmung reichte die Skala der Berichte. Aber wie auch immer die persönlichen Erfahrungen in dieser Zeit waren, ein Gedanke, so habe ich es mal gehört, zog sich durch alles hindurch. Wir alle haben Fasten auf der einen Seite als das wahrgenommen, was es definitiv ist, nämlich eine Zeit des Verzichts, der Reduzierung, der Einschränkung, was je nachdem auch nicht immer ganz einfach war. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite als eine Zeit des Gewinns, des Beschenktwerdens und des Bereichertwerdens. Und als ich hier so saß und die Berichte hörte, da habe ich mich an eine Werbung erinnert, die vor einigen Jahren, ich weiß nicht mal mehr genau was, ich habe auch nicht die Mühe gemacht, da mal nachzugucken, aber eine Werbung, die in den Medien lief und deren Slogan mir bis heute als sehr wertvoll im Ohr und im Kopf geblieben ist. Denn in dieser Werbung hieß es, dass das Produkt reduced to the max ist. Also auf gut Deutsch, es ist reduziert aufs Maximum. Ein total klasse, super Satz, der zumindest mal bei mir komplett gefangen hat. Reduced to the max, reduziert aufs Maximum. Und beim ersten Hinhören wird man meinen, eigentlich ein gefühlter Widerspruch. Ich muss mit meinem Auto, ja, wie wir fast heute Morgen, wo wir spät dran waren, den maximalen Druck aufs Gaspedal geben, um eben auch maximale Leistung aus dem Auto herauszuholen. Ich kann mich nicht als Ehemann und Vater aus Familie, Haushalt und Verpflichtung reduzieren und gleichzeitig hoffen, ein Maximum an Dankbarkeit und Anerkennung zu ernten. Wenn das dem einen oder anderen geschieht, wenn er sich reduziert und alle sind froh und dankbar, dann würde ich das nicht unbedingt als positiv werten. Reduced to the max. Reduziert aufs Maximum. Letzten Sonntag hatte ich mit Reinhold bei einer Tasse Kaffee gesessen und er hatte mir von einem Urlaubserlebnis erzählt. Er hat einen Mann kennengelernt, der ein ganz besonderes Fahrrad dabei hatte. Dieses Fahrrad hatte einen ungeheuren Wert für ein Fahrrad. Ich glaube, über 12.000 Euro mindestens und dann noch aufwärts. Also, dass wir mal das Gefühl für dieses Fahrrad bekommen. Das Besondere, das absolut Besondere an diesem Fahrrad waren eben nicht die vielen Anbauteile. Ne? Der Getränkehalter, der Gepäckträger aus purem Gold oder das Radio, die Stereoanlage. Im Grunde genommen bestand das Fahrrad so gut wie aus nichts. Es war federleicht, Und die Bauteile dieses Fahrrads waren aus dem absolut besten Qualitätsmaterial, was es im Moment zu kriegen ist. Eine elektronische, funkgesteuerte Gangschaltung. Und für Menschen, die, und ich hätte gerne heute den Sebastian hier gehabt, als Profisportler unter uns, Leute, die professionell die Berge hoch und runter fahren oder die Kilometer schrubben mit solchem Fahrrad, ist es für die das absolute Traumfahrrad. Denn dieses Fahrrad ist reduziert auf den maximalen Fahrspaß. Kein Gramm zu viel, was bewegt werden muss. Und diesem Mann war dieser Spaß über 12.000 Euro wert. Aber wir merken, es gibt eine Reduzierung, um den maximalen Gewinn daraus zu ziehen. Und Fasten, wie ich finde, hat genau diesen Gedanken, trägt diesen Gedanken in sich. Eine Reduzierung aufs Maximum. In dieser Woche haben wir uns reduziert, auf verschiedenen Gebieten, auf verschiedene Weise. Aber was ist nun das Maximum, was wir mehr oder weniger deutlich in diesen Tagen, in dieser Zeit angefangen haben zu schmecken, zu erleben, zu fühlen? Ich möchte es mit einem Satz von Johannes dem Täufer ausdrücken, was es für uns als Kinder Gottes, als Christen bedeutet, aufs Maximum reduziert zu werden. Johannes der Täufer, diese Stimme eines Rufenden in der Wüste, wie er sich selbst und seinen Dienst, seine Person im Ratschluss und im Reich Gottes verstanden hat. Johannes der Täufer, der das Volk Israel durch seine Predigt und seine Taufe zur Umkehr auf das Kommen des Messias, auf das Kommen Jesu vorbereitete. Dieser Johannes war jetzt in der Situation, dass dieser Jesus, den er predigte, den er ankündigte, den Messias, dass dieser Jesus, um dessen Willen er ja berufen wurde in seinen Dienst, nun selbst an die Öffentlichkeit getreten war. Jesus predigte, er heilte und er taufte. Die Jünger des Johannes, denn auch Johannes der Täufer hatte wie Jesus Jünger gehabt, eine Schar von Leuten, die ihm folgten, Nachfolger, Jünger, die von ihm lernen wollten, weil sie wussten, das ist das Werkzeug Gottes. Und diese Jünger kamen nun zu Johannes und sprachen ihn auf diese Spannung an. Diese Jünger waren überzeugt, dass in ihrem Leben Johannes und das, was er tat, das Maximum der damaligen Zeit, des damaligen Augenblicks war und dass sie als seine Jünger das Maximale und das Maximum in ihrem Leben erleben, wenn sie mit Johannes unterwegs sind. Und das hatte auch gewiss eine Zeit lang seine Berechtigung, dieser Gedanke. Und deswegen, weil diese Jünger so gedacht haben, war die Antwort, die Johannes ihnen gegeben hat, damals wie heute, wie ich finde, eine fast schockierende Antwort in ihrer Konsequenz, wenn wir sie in ihrer Tiefe auch auf uns heute wirken lassen. Da heißt es in Johannes 3, Vers 30, und das war die Antwort des Johannes auf seine Jünger. Er, Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss immer größer werden, ich dagegen geringer. Er muss zunehmen, ich muss an Bedeutung verlieren. Vielleicht lesen wir zum besseren Verständnis mal diesen Abschnitt, in dem dieser Vers drinsteht, und wir finden das in Johannes 3, Vers 22 bis 36. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit dort, um Menschen zu taufen. Auch Johannes taufte damals in Aenon, nicht weit von Salim, weil es dort reichlich Wasser gab. Immer noch kamen Menschen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Denn er war noch nicht im Gefängnis. Da kam es zwischen einigen Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigungsvorschriften. Deshalb gingen sie zu Johannes. Rabbi, sagten sie, der Mann, der auf der anderen Jordanseite zu dir gekommen ist, in Klammern Jesus, und auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes entgegnete, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin ihm nur vorausgeschickt worden. Wer die Braut bekommt, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich von Herzen, wenn er dessen Stimme hört. Das ist auch jetzt meine ganze Freude. Er muss immer größer werden, ich dagegen geringer. Ja, er ist von oben gekommen und größer als alle anderen. Wer von der Erde stammt, redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen und bezeugt, was er dort gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt ihm seine Botschaft ab. Doch wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er ist von Gott gesandt und verkündigt Gottes eigene Worte, weil Gott ihm den Geist ohne jede Einschränkung gegeben hat. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht vertrauen will, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Ein Gedanke, der mich trifft, wenn ich an Fasten denke. Ist aber Fasten, ist so eine Woche, wie wir sie erlebt haben, ist das Entziehen, das Reduzieren des eigenen Lebens von bestimmten Dingen ein Selbstläufer? Liegt im Opfer, im Verzicht auf bestimmte Dinge schon der Schlüssel zur wahren Hingabe? Meine Erfahrung in dieser Zeit, in diesem Jahr, was für mich auch ein Jahr der Erfahrung im Fasten war, ist die, dass ich mir selbst Dinge vorenthalten kann. Ich kann mich reglementieren, ich kann mich in die Einsamkeit zurückziehen, ich kann fasten und bei all dem doch mich selbst und mich allein im Fokus haben und behalten. In all dem mich selbst bespiegeln, in all dem mir selbst den Puls fühlen. Wie reagiere ich darauf? Was macht das mit mir? Tut es mir gut? Macht es mich stärker? Paulus bringt es in 1. Korinther 13 fast auf den Punkt, wenn er da schreibt in Vers 3, und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, ja, wenn ich mein Leben aufopfern würde, es hingeben würde, es zur Verbrennung hingeben würde, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Er, Jesus, sagt Johannes, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Schon Luther hat es ja in einem seiner, glaube ich, Lieder so ausgedrückt, so kernig wie Luther das eben kann, mit Sorge oder durch Sorgen und durch Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Der Schlüssel für wahres Abnehmen und wahres Zunehmen, so sagt es Paulus auf den Punkt, ist Liebe. Und welche Liebe? Natürlich die Liebe als erstes zu unserem Herrn Jesus Christus. Als dieser Johannes Jesus das erste Mal in seinem Dienst sah, da schaute er ihn an und ihm wurde klar, in Johannes 1, Vers 29, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Johannes sah Jesus und er wusste, während Johannes selbst im Wasser stand und Menschen taufte, auf die Taufe zur Buße und zur Vergebung der Sünden, dass dieser Mann, den er dort gesehen hat und in diesem Augenblick gesehen hat, dass dieser Mann sterben würde, dass das Opferlamm Gottes war. Und Johannes wurde es deutlich und klar, dass dieser Mann, der geschlachtet werden würde, auch für ihn sterben würde. Dass er auch für seine Sünde geopfert werden würde. Johannes, der Gerechte, der von vielen als der Prophet und vielleicht als der Inbegriff von Gerechtigkeit gesehen wurde, ihm wurde es selbst klar, dass dieser Mann auch für ihn sterben würde, dass er keines natürlichen Todes sterben würde. Und von daher benutzt Johannes diese Worte nicht aus einer theologischen Distanz, wenn er sagt, dass Jesus zunehmen, er selbst aber abnehmen muss. Johannes grollte auch nicht, als er seine Hände, sein Leben öffnete und losließ, um Jesus groß machen zu wollen. Er empfand das Kommen Jesus nicht als feindliche Übernahme. Er fing nicht an, mit Jesus zu falschen, was Jesus bekommen und er als Prophet behalten würde. Da heißt es in Vers 28, ihr selbst könnt bezeugen, sagt er seinen Jüngern, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin ihm nur vorausgeschickt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich von Herzen, wenn er dessen Stimme hört. Und das ist auch jetzt meine ganze Freude. Und wie viel weniger sollten wir als seine Kinder mit Jesus feilschen? Ich denke und rede aus eigener Erfahrung, dass oft Angst und Unglaube, Misstrauen gegenüber Jesus noch ihr strenges Regiment in uns führen. Und oft merken wir das erst dann, wenn Jesus sich neben uns oder vor uns, neben dich und vor dich stellt, beim Hören einer Predigt, beim Singen von Liedern, bei Gemeinschaft, beim Beten. Und dich fragt, möchtest du deine Hand öffnen und mir nicht endlich das geben, was mich hindert, bei dir zu sein? Was empfindest du, wenn du Jesu Stimme in deinem Leben hörst? Freude wie Johannes? Wenn Jesus zu dir spricht, möchtest du deine Hand loslassen und mir das geben, was du schon so lange krampfhaft festhältst, was du für unabkömmlich hältst in deinem Leben, von dem du denkst, dass du es besser steuern kannst wie ich? Deine ungeklärte Beziehung, deine Sexualität, dein Plan vom Leben, deine Vorstellung über Gemeindegestaltung, dein Recht auf deine Meinung. Die Freude des Loslassens wächst in dem Maße, wie ich mit Liebe und Vertrauen diesem Jesus mein Leben schenke. Mit Vertrauen und Liebe diesem Jesus begegne. Dieses Abnehmen, von dem Johannes spricht, steht in einer Liebes- und Gehorsamsbeziehung zu Jesus. Jesus ist nicht gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen, wie er in Johannes 10, Vers 10 sagt. Es geht Jesus nicht darum, uns Dinge wegzunehmen. Seine Freude ist es nicht, unsere Pläne zu schlachten, unser Leben in die Traurigkeit zu stürzen. Ein Dieb kommt, sagt Jesus, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Jesus, er war da letzte Woche, er ist in diesem Augenblick hier unter uns, um uns dieses Leben zu geben, um dir dieses Leben zu geben. Und dieses Leben möchte in den hintersten Winkel, in den schmalsten Spalt deines Lebens hineinkriechen. Männer kennen das, was ich hier in der Hand habe, die meisten wahrscheinlich. WD-40, ein Kriechöl, was Männerherzen höher schlagen lässt, wenn sie verzweifelt an einer Schraube drehen, die festgerostet ist seit Jahren und sich nicht mehr löst. Und dieses Öl hat die Fähigkeit, in den hintersten Winkel, in den Rost zu kriechen und wieder beweglich zu machen, wo nichts mehr geht. Und selbst das ist noch ein schwaches Bild, weil die Liebe Jesu nicht nur in unsere Spalten hineindringt und einfach nur wieder gangbeinig macht, was eh schon in unserem Leben vorhanden ist, sondern es durchdringt uns. Die Liebe Jesu durchdringt die Teile und füllt uns mit seiner Liebe. Er, der in dir wohnende Jesus, ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Kolosser 1, Vers 27. Er, der in dir lebt, ist die lebendige Hoffnung auf Herrlichkeit in deinem Leben. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du dein Leben anschaust. Siehst du Dinge, von denen du weißt, dass sie tot sind, weil sie außerhalb des Lebens Gottes stehen? Siehst du Sünde, mit der du lebst? Oder siehst du Dinge, über denen deine Hoffnung gestorben ist, dass Jesus sie wieder lebendig, wieder beweglich machen kann? Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, egal was dich heute Morgen treibt, was dich heute Morgen berührt. Ich möchte dir Mut machen, sowohl das eine wie das andere vor Jesus zu bringen. möchte dir Mut machen, ihm zu glauben, dass er nicht gelogen hat und auch dir ganz persönlich Vergebung, Hoffnung und Leben schenken möchte. Wer sich Jesus nicht öffnet, dem schlägt er nicht die Türe ein. Aber wer auch nicht loslässt, der kann eben auch nicht empfangen. Da heißt es in Vers 36, wer aber dem Sohn nicht vertrauen will, wird das ewige Leben nicht zu sehen bekommen. Und vielleicht hier so ein kleiner Nebensatz nur, weil wir ja manchmal immer noch so diesem Gedanken verhaftet sind, wenn wir ewiges Leben lesen, dass wir an einen Zustand denken, der erst im Himmel stattfinden wird. Wenn wir mal bei Jesus sind, dann beginnt das ewige Leben. Stimmt ja nicht. Das, was Jesus dir jetzt hier als seinem Kind geschenkt hat, ist dasselbe Leben, was nur in verklärter, offener Art und Weise zu sehen ist, wenn du bei ihm bist. Aber dieses Leben ist jetzt schon hier in deinem Leben präsent. Und dieses Leben braucht jetzt dein Vertrauen. Das Einzige, was Jesus von dir möchte, damit dieses Leben in dein Leben hineinkommen kann, dich lebendig machen kann, zunehmend und immer mehr. Wie schade, wenn wir nicht empfangen würden, weil wir an unserem Ding festhalten. Deshalb heißt es im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 1, deshalb lasst auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das Maximum wird nur dann zum Maximum in unserem Leben, wenn es vom Maximus kommt. Das Höchste wird nur dann zum Höchsten in deinem Leben, wenn es vom Höchsten kommt. Und wenn er, Jesus, der Höchste in deinem Leben sein darf. Und die Entscheidung dazu, ob er der Höchste sein darf, die lässt er bei dir. Die Engländer, die meisten zumindest mal, die lieben ihre Königin. Die sprechen in Hochachtung von ihr, sind stolz auf sie und die lassen sich ihre Königin auch richtig was kosten. Nur, dass die gute Frau so gut wie nichts zu sagen hat. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, sie hat schon ein bisschen was zu sagen, aber die eigentlichen Entscheidungen des Lebens, das, was in England Politik und Tagwerk und Gesetzgebung ist, das wird nicht von der Königin, das wird an anderer Stelle entschieden, beim Parlament. Wie anders ist das, was Johannes über Jesus sagen kann? Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Er hat ihm den Geist ohne Einschränkung gegeben, ohne die Einschränkung, mit der die Queen Elizabeth von England leben muss. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Jesus hält alle Macht, auch die Macht über alle Bereiche deines Lebens in seiner Hand. In Vers 36 fährt Johannes fort. Wer an den Sohn glaubt, der hat dieses Leben in sich. Diese Macht, die Jesus in den Händen hält, ist wirksam in deinem Leben. Er ist nach wie vor dabei, dich mit diesem Leben zu durchdringen, dich lebendig zu machen, dich zu reinigen, in dir Fähigkeiten zu wecken, Kräfte freizusetzen, dich zu gebrauchen, dich zu einem Werkzeug seines Geistes zu machen. Glaubst du das? Oder glaubst du es wirklich? Wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, der hat dieses Leben in sich. Jesus ist in dir am Arbeiten mit der Vollmacht, die der Vater ihm in die Hände gelegt hat. Und er wünscht sich so sehr, dass du dein Leben auch in seine Hände legst, in diese Hände, die voll sind mit der Vollmacht des Vaters, dass du dein Leben dabei legst. Ich glaube, dass hier einige sind, auch heute hier in diesem Raum, denen Jesus diese schwarze Brille und die Blindenbinde abnehmen möchte, weil sie glauben, dass es die anderen sind, die sehen. Ich glaube, dass hier einige sind, die Jesus aus dem geistigen Rollstuhl herausziehen möchte, weil sie seit Jahren glauben, dass es nur die anderen sind, die gehen und die laufen. Jesus, er meint dich heute Morgen vielleicht besonders. Jesus macht sich Gedanken über dein Leben. Jesus hat einen Plan für dein Leben, deine Beziehung, deine Ehe. Er hat einen Plan für deine Zukunft, für deine momentane Lebenssituation, für deine Gesundheit, deine geplatzten Träume, für dein Leben im Alltag und dein Leben hier in der Gemeinde. Jesus hat einen Plan mit dieser Gemeinde, mit euch. Und er gibt euch Impulse und er wird euch in Zukunft Impulse geben. Er wird euch rufen, er wird euch ziehen, er wird euch Worte ewigen Lebens zusprechen. Hatten wir eine gute Idee mit dieser Fastenwoche? Ohne jeden Zweifel war es eine gute Idee. Nur, dass es nicht unsere Idee war. Alles kommt von ihm. Alles, was Gutes in deinem Leben kommt, kommt von ihm. Jede gute Gabe, schreibt Jakobus, und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Als die Jünger des Johannes ihn auf Jesus ansprachen, dass er predigte, taufte und die Menschen in Mengen zu ihm strömten, da sagte Johannes ihnen Folgendes über Jesus, damit aber auch einerseits über sich selbst und letztendlich auch über uns heute Morgen, die wir hier sitzen. Da sagt er in Vers 27, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Das Risiko, die Gefahr, in der wir alle stehen, das, was auch manchmal in uns den Frust hervorbringt, zu Enttäuschungen führt oder auch manchmal zu Missverständnissen ist, dass wir manchmal nehmen wollen, was uns nicht gegeben ist. Oder dass das, was wir aus dem Himmel bekommen haben, nicht himmlisch gebrauchen. Aus dem Buddhismus kennen wir vielleicht diesen geflügelten Satz, der Weg ist das Ziel. Jesus geht einen entscheidenden Schritt weiter. Der Weg ist nicht das Ziel. Aber um das Ziel zu erreichen, brauche ich den richtigen und den zielführenden Weg. Der Weg ist entscheidend, um das richtige Ziel zu erreichen, um das Leben in seiner Reinheit und in seiner lebensspendenden und unglaublich machtvollen Kraft zu erleben. Ziel und Weg sind untrennbar miteinander verbunden. Denn beide, Ziel und Weg, tragen das Herz und den Charakter und die Intention Gottes in sich. Ich kann nicht auf eines von ihnen verzichten, ohne Gefahr zu laufen, den Weg oder eben das Ziel zu verfehlen. Geistliche Ziele sind nur und ausschließlich mit geistlichen Mitteln zu erreichen. Über manche Entwicklung im Reich Gottes, über manche Entwicklung in den Gemeinden Gottes, da könnte einem der Kamm schwillen, da könnte einem wirklich der Hals dick werden, da könnte einen der Ärger, ja fast der Zorn packen. So geht's mir zumindest mal. Aktuell läuft ja auch der Kirchentag der evangelischen Kirche und die Signale, die man davon hört, bis hin zum Zorn. Aber was sagt eben dieser Jakobus über den Zorn? Im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Selbst die heilige Sache heiligt nicht den Zorn. Lasse ich den Zorn zu, werde ich fehlgehen. Ein anderes Beispiel. Geht es ja auch nicht darum, dass wir nun uns auf den Weg machen, unser Leben so nach diesem uns gezeigten Vorbild zu gestalten, zu stylen, zu trimmen, auf Kurs zu bringen, in Übereinstimmung zu bringen mit Gottes Plan. Sei es das eigene Leben oder das der Gemeinde. Veränderungen zu bewirken, Pläne umzusetzen, koste es, was es wolle. Dann fangen wir an, England zu sein. Freuen uns zwar über unseren König, lassen uns ihn auch etwas kosten, bitten ihn sogar auf diesem Weg der Veränderung um Segen, aber letztendlich sorgen wir dafür, dass der Laden läuft. Und wir halten die Zügel in der Hand. Machen das, was wir letztendlich für richtig halten. In meinem Andachtsbuch, was ich zurzeit lese, stand diese Woche ein schöner Abschnitt. Da hieß es, wenn die Erfüllung ihrer Pläne Gott ehren wird, dann bleiben sie bei diesen Plänen. Sie brauchen sich weder an diese Aufgabe zu klammern, noch müssen sie fürchten, sie zu verlieren. Wenn sie sich ihren Weg durch Schwierigkeiten hindurchbeten und wenn es ihr Ziel ist, Gott zu ehren, dann wird Gott selbst sich an dieses Projekt klammern und sie so ausrüsten, dass sie ihrer Aufgabe gewachsen sind. Und das zu beherzigen, wird uns davor bewahren, Werkzeuge in die Hand zu nehmen, um Ziele zu erreichen, die zu nichts anderem führen als zu Missverständnissen, Enttäuschung und Verletzungen. Die Gaben des Himmels entfalten ihr Leben nur dann, wenn wir sie himmlisch gebrauchen. Ich komme so langsam auf die Zielgerade, möchte schließen mit Vers 31 unseres Textes heute Morgen. Ich möchte ihn vielleicht ein bisschen einfach mit meinen eigenen Worten formulieren. Wenn es da heißt und Johannes so zu seinen Jüngern spricht, Jesus ist von oben gekommen und er ist größer als wir alle. Wir, die wir von der Erde stammen, wir reden aus irdischer Sicht, sehen unser Leben oft aus irdischer Sicht. Aber er, unser Herr, der vom Himmel kommt, er steht über allen. Und es ist dieser Jesus, der über allen steht, von dem Johannes sagt, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Wenn du heute Morgen den Eindruck hast, dass du Dinge vor Gott in Ordnung bringen musst, damit Jesus wieder mit seinem Leben zu dir kommen kann, damit Jesus in dir wieder zunehmen kann, wenn du weißt, vielleicht, dass deine Hoffnung gestorben ist, wo sie doch leben sollte, dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen, heute diesen Tag zu nutzen, um einen entschiedenen Schritt auf Jesus zuzumachen. Und wenn es dir eine Hilfe ist, dann such dir einen Menschen deines Vertrauens. Oder komm am Ende des Gottesdienstes auf mich, auf Christin, auf Mike zu. Wir sind gerne bereit, dir dabei zu helfen. Und in diesem Sinne möchte ich dir Fasten als diese natürliche Art deines geistlichen Lebens für die Zukunft ans Herz legen. Er muss zunehmen. Ich aber muss abnehmen. Den Punkt setzen möchte ich mit einem Bild heute. Ein Bild, das vielleicht die Intellektuellen und Gelehrten unter uns vielleicht ein bisschen stört, weil es zu kindisch ist, weil es zu einfach ist, weil es vielleicht zu plump ist. Aber für mich bringt es genau diesen Gedanken, was Fasten bedeutet, auf den Punkt. It's all I have. It's all I want. Dieser kleine Mensch steht vor Jesus und hat sein Herz in der Hand und hält es Jesus hin und sagt, das ist alles, was ich habe. Und Jesus sagt, es ist alles, was ich möchte. Dein Herz. Amen.